Ja, herzlich willkommen zurück zum Teil 2 von unserem Podcast 1000 Jahre Bier hier aus dem Braumeisterbüro bei am schönen, gezwickelten, frischen Kellerpils und unserem Braumeister Tobias Zollo oder natürlich auch, wie ich gern sagen würde, bei unserem Podcast Baywatch Wein Stefan, Berlin, 1000 Jahre Bier. Warum bin ich jetzt auf Baywatch Wein Stefan gekommen? Ach ja, wegen vielleicht einer kleinen Geschichte, die es noch in Teil 2 heute geben wird, weil die wollten wir euch nicht vorenthalten vom Mitspiel kennen von Wein Stefaner Berg. Deswegen müsst ihr echt noch bis zum Ende von Teil 2 bleiben, da wird nämlich dieses Rätsel aufgelöst, wer hier bei Baywatch Wein Stefan das Ruder in der Hand hat. Aber wir haben in Teil 1 aufgehört mit dem Thema Rohstoffe und Technologie oder Materialien. Ist ja auch ein Riesenthema, technischer Einkauf, Tobi. Also sei es nicht nur die Instandhaltung ein Thema, sondern auch einfach neue Tanks, neues Equipment, neue Pumpen, neue Gebrauchsmaterialien. Sei es der Leim für die Etiketten, sei es Reinigungsmittel, also sei es Lauge und Säure für die Zip-Anlagen etc. pp. Und natürlich dann auch, was jeder natürlich weiß, der Einkauf Malz und Hopfen. Ja. Also liegt auch alles bei dir. Sind natürlich auch alles strategische Gebrauchsmaterialien, die an, sage ich mal, mittelfristiger im Jahresbezug, aber dann vor allem Technologie, das ist ja ein sehr langfristiges Investment. Ich meine, gewisse Technologien stehen hier für Jahrzehnte und sind in Jahrzehnte in Gebrauch. Also ist natürlich das auch sehr interessant, das nicht nur zu planen und zu designen, sondern auch dann die Auswahl zu treffen, okay, was nehmen wir jetzt an? Weil die Entscheidung, die wird dann ja doch recht lang damit leben müssen. Deswegen, wie bringst du das alles zusammen? Vor allem auch, wie sind die Planungen da diesbezüglich im Haus? Wie wird sowas angegangen? Vor allem, es ist ja bei uns ein bisschen eine besondere Situation, weil wir sind ja hier alles im denkmalgeschützten Bereich. Wir können ja nicht einfach ein neues Gebäude neben hinstellen. Ja, also da ist nämlich Universität. Ich meine, ich werde für einen neuen Lagerkeller würde ich sofort einen Hörsaal opfern, aber mich fragt ja keiner. Ja.
Aber nicht einen Hörsaal 13, oder?
Nicht einen Hörsaal 13, nein. Also ist ja natürlich das auch eine besondere Herausforderung, weil der Platz ist begrenzt, die Infrastruktur ist nicht veränderbar aufgrund der Historie und der Denkmalschutzes. Wie gehst du das an? Ist das nervig?
Hörsaal 13 ist das Bräustüberl nur für alle Zuhörer, gell? Deswegen, okay, damit nehme ich mich wieder zurück.
Ja, das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und du hast vollkommen recht. Also wir haben da sehr viele Herausforderungen. Einerseits natürlich am Berg, aber das ist klar, wenn wir hier irgendwas bauen, irgendwas machen, also Technologie, wollen wir natürlich die neueste Technologie, die es gibt. Also wir haben ja da den riesen Standardvorteil hier in Bayern oder in Freising in der Umgebung, also speziell in Wein Stefan. Also wir haben da die Uni vor Ort, mit denen wir uns quasi Zugang oder erste Informationen zu neuesten Forschung, Wissenschaft, Stand der Technik haben. Wir haben einige Maschinenanlagenbauer in Bayern, oder sehr viele, sogar in Freising. Also das ist eigentlich, ich greife das auf, du sagst immer, wir sind hier im Silicon Valley der Brauindustrie, also kann man schon irgendwo so sagen. Und von dem her ist das eigentlich ein schöner Standortvorteil, und können dann auch immer quasi wissen, was ist hier up to date, was kann man da machen. Also Hauptfokus ist natürlich, wie kann man das effizient und nach hygienisch besten Maßstäben machen. Unsere Vorgabe ist immer, wir haben unsere Rezepte oder unsere Philosophie, wir haben unseren Geschmack, den wir beibehalten wollen. Also ein kleines Beispiel, wir haben natürlich nur Zweimalschverfahren, Dekoktion, dass wir wirklich einfach einen anderen Geschmack in unser Bier reinbringen. Deshalb machen wir die ganze Geschichte, vor allem beim Weißbier. Da brauchst du natürlich dann zwei Haferl im Sud aus und nicht bloß eine Maispfanne. Das ist uns dann wichtig, dass wir das haben und kriegen dann entsprechendes Equipment von den Anlagenhersteller, so wie es wir brauchen. Aber wenn wir natürlich hier bauen, wie du gesagt hast, im denkmalgeschützten Bereich, im Berg drin, am Berg oben, wenn wir da was machen, dann ist das auch ganz viel Überzeugungsarbeit oder Gespräche mit den entsprechenden Ämtern. Wir haben ja immer eigentlich grundsätzlich das gleiche Interesse. Weil erstens einmal nutzen wir es so weiter, wie es gedacht war, seit den letzten 1000 Jahren, also weiterhin als Braubetrieb. Und wir wollen diesen Standard ja erhalten. Das ist ja ein Schön, dass wir hier sein können. Das ist ja, ich sage immer wieder, hey, wir können hier brauen, wo vor knapp 1000 Jahre der Corbinian schon braut hat, unser Gründungsvater, und da können wir jetzt auch brauen. Also es ist ja eigentlich auch was Besonderes. Also wir wollen das ja halten und erhalten. Aber das ist halt mehr, oft ist mehr Gebäudesanierung und wie wirklich Equipment einbauen.
Also ich da meine, das ist halt schon ein Unterschied, ob eine Brauerei aus dem Altstadtbereich wie, weiß nicht, München oder andere Großstadt, ja, weil die sagen, ja, logistisch ist das da jetzt in der Altstadt oder in der Innenstadt Problem. Wir gehen an die Stadtgrenze und machen Greenfield-Brauerei. In perfekten Maßstäben ziehen wir da einfach eine Brauerei hoch und haben perfekte Logistik, perfekte Wege, alles ist durchgeplant. Ist natürlich nett. Das ist, aus ingenieurstechnischer Sicht ist das vor allem ganz cool. Ah,
also wenn jetzt Ingenieur war oder irgend sowas, dann wäre das vielleicht.
Aber ich sage jetzt mal, der Spirit ist natürlich schon ein anderer, wenn man noch so in seinem historischen Gemäuer ist. Also teilweise, richtig, wo du mal mit mir hinten eingegangen bist in die alten Keller.
Du hast Angst gehabt, dass du nicht mehr rausfindest, gell?
Echt mal, ja. Also das war ja stockdunkel und dann diese große Art. Dieser riesen Kellerraum, das hinten ist, wie so eine Halle. Da habe ich gefühlt wie in Herr der Ringe den Hallen von Moria, was die, wo die Zwerge da diese verlassenen. Das war so gruselig. Da
kommt dann der Ballrock rauf und so weiter.
Ja, genau. Ich mag jetzt nicht zu sehr. Der war ein Stefaner Ballrock. Ja. aber genau das ist es. Das ist ja genau ganz,
das ja, ist schon das ein ist, Spirit. Das ist schon was anderes. Deshalb, ich sage immer, das ist der Unterschied zwischen einer Brauerei und einer Bierfabrik.
Ja, genau.
Also ich möchte jetzt die anderen nicht schlecht machen in der Hinsicht. Das ist,
die machen auch gutes Bier und das hat alles seine Berechtigung.
Da kannst du super Bier machen, natürlich kannst du da super Bier machen. Aber hier Bier zu brauen ist halt schon was Besonderes.
Da ist noch viel mit Herz und Seele dabei, wenn man noch so am Standort ist.
Ja.
Es ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du auf der in der Welt unterwegs bist, und das wisst ihr beide, ihr wart beide ja schon im Namen der Brauerei und in der Welt unterwegs, und wenn du dann vor Ort das Bier kriegst, wo dann hinten draufsteht, hergestellt in Freising, Bayern, das ist halt, es macht was aus. Und es macht auch bei den Leuten vor Ort was aus, weil die natürlich sagen, hey, schau mal her, das kommt aus dem tiefsten Bayern, die googeln das vielleicht dann und sehen dann auch die Geschichte dahinter. Es kommt einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig gut an bei den Leuten, einfach weil es so eine langjährige oder jahrhundertelange, fast jahrtausendelange Tradition mittlerweile.
Ja, hat. Und vor allem, dass wir halt einfach nicht, das merke ich wieder, wenn wir Besucher hier haben, dass die hierher kommen und sagen, okay, sie sind jetzt nicht in ein Industriegebiet gefahren und haben dort die Brauerei gesucht, sondern mitten am hier Unicampus, ja, und fahren da auf und sehen diese alten Gebäude und alles so grün auch und die ganzen Parkanlagen. Also danke übrigens hier an die Weinstefaner Gartenfreunde und an die Gartenbaufakultät, ja, die hier die Umgebung von der Brauerei jedes Jahr wunderschön gestalten. Aber genauso ist es ja. Und dann sagen sie, damit haben sie so angerechnet. Ja, also weil wir halt nicht irgendwie, ja, was weiß ich, wo sind, sondern halt wirklich noch an dem Punkt.
Oder mit der, irgendwie zig Lizenzbrauereien irgendwo.
Ja, zum Beispiel, ja, gibt's halt auch nicht. Also ja. Das Weinstefaner Weißbier kommt halt einfach vom Weinstefaner
Berg.
Punkt.
Richtig. Punkt.
Jetzt hast, schon gut, also. Jetzt hast du schon ein gutes Stichwort gegeben eigentlich mit der Uni, weil das ist, also wir haben ja gerade über räumliche Begrenzungen gesprochen natürlich, was natürlich auch drauf liegt, dass wir im hochtechnologisierten Umfeld der Uni
sind. 10 Meter weg vom Sudhaus ist der erste Hörsaal mit der kleinen Kustermann-Halle. Ne?
Also ja, und auf der anderen Seite 10 Meter ist Bräustübel.
Ja, genau.
aber das ist jetzt dann auch die Frage, also durch das, dass wir natürlich auch hier den Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie haben, der weltweit angesehen ist. Du findest quasi
Forschungszentrum
in jeder zweiten Brauerei, wenn die Statistik nicht sogar von mir nur ein bisschen zu negativ ist, findest du einen Weinstefan, der Brauer. Die Frage ist dann, wie ist denn das eigentlich mit dieser Kooperation? Ist das dann eher Druck, weil man sagt, naja, man ist ja direkt hier nicht bei der Uni? Oder wie ist das eher ein Segen, weil man sagt, man hat ja wirklich nur über die Straße um diese ganzen Sachen, dann zum Kriegen Analysen etc., die man da in Auftrag gibt. Wie ist das?
Ja, also solche Geschichten nutzen wir auf alle Fälle, weil du gerade Analysen ansprichst. Ich meine, ist eines der größten und bedeutendsten Braulabore oder bestausgestatteten der Welt, möchte ich jetzt sogar behaupten. Und das ist halt genau neben unserer Haustür. Also wir wären ja blöd, wenn wir uns hier ein eigenes Riesenlabor aufbauen mit zig Leuten. Natürlich nutzen wir das Labor da drüben. Also das ist quasi unser Labor. Die machen für uns die Laborarbeit und wir kriegen die Ergebnisse übers, wir haben jetzt sogar unsere Systeme verlinkt, dass wir da das direkt in unser System reingeschossen kriegen und dann kann das bei uns vernünftig ausgewertet werden. Ja klar, also wenn du da bist, hier Braumeister, dann bist du schon unter mehr Beobachtung. Haben wir vorher schon mal gesagt, ja. Die ganzen Professoren, die ganzen Honorationen, die ja alle wirklich was wissen und was können und groß in ihrem Gebiet sind, die sehen natürlich schon, was da passiert. Die trinken ja das Bier und die merken ja dann auch, okay, also passt oder passt nicht so ungefähr.
Meistens passt, Spoiler Alert.
Ja, zum Glück passt es ja, das sieht man ja, dass das, sonst darf man ja nicht so viel davor verkaufen. Ja.
Ihr habt ja auch die wöchentlichen Verkostungen zum Beispiel mit der Sensorik.
Ja, die haben wir zum Beispiel auch drüben am Lehrstuhl zusammen mit denen. Mal, weil die haben ein Sensorik-Team, da gibt es Leute, die promovieren in diesem Gebiet. Wir machen auch, die machen auch Sensorik-Schulungen, an denen wir eigentlich regelmäßig teilnehmen, weil das ist, du musst die einfach immer schulen. Das ist wie immer wieder Eichen. Also ich sage mal, jeder hat seine 5 Grundgeschmacksarten und seine vielleicht 40.000 Gerüche, die er riechen kann. Aber die meisten können das nicht zuordnen. Und um das geht es eigentlich, dass du das wirklich lernst, dass ich sage, okay, ich rieche das, dann weiß ich, das ist das. Weil früher sagen, ah, jetzt ist, ja, stimmt, ja, jetzt riecht nach irgendwas Fruchtiges, irgendwas, ja, wo's? Nach welcher Frucht?
Benenne Bane, es, verbalisier es.
Grüner Apfel, wie auch immer, Nelke, sonst was, das musst du genau den Link haben und dann muss ich wissen, okay, wenn ich das rieche, wenn ich Butter rieche, was ist das? Wo habe ich, in welchem Prozessschritt muss ich ansetzen? Um das rauszukriegen, wenn ich es nicht drin haben möchte.
Genau. Für das übrigens, wer da ein bisschen weiter unsere 2 Podcasts, die wir mit Florian Lehnhardt aufgenommen, dem ehemaligen Leiter von der Sensorik-Arbeitsgruppe drüben am BGT, mit dem ihr die Verkostungen immer hattet, da darauf verweisen, auf die 2 Episoden. Da geht es nämlich auch um das Thema. Aber das ist natürlich ein guter Feedback-Circle dann. Also, dass man dann sagt, da verliert man ein bisschen die Betriebsblindheit mit seinen Produkten, sondern man hat immer einen Input von außen, von geschulten, professionellen Leuten, die einem dann das Feedback geben zu den Produkten. Ein
bisschen
kritischer sind
als man selber. Ja, aber es ist ja richtig, weil nur dann kannst du ja, wenn man sagt, ja, passt schon, schmeckt, läuft, das ist zwar schön, aber das ist jetzt kein Feedback fürs Daily Business, kein qualitatives, also jetzt falsch verstehe, aber ich muss ja, wie gesagt, wenn Rohstoffe, wir haben jetzt ja eine neue Ernte vom Weizen, von der Gerste, vom Hopfen und das unterscheidet uns jetzt zum Beispiel grundsätzlich von einem Winzer, der einfach mehr auf seinem Weinstock ist, also mehr der Agrarer ist und schaut, dass er das Beste Mögliche rausholt und daraus den bestmöglichen Wein produziert. Unser Ansatz ist ja, der Kunde erwartet ja eigentlich quasi immer seinen gewohnten Geschmack. Also wenn einer sich ein Weinstefan ein Weißbier bestellt, dann muss es so schmecken, wie es er in Erinnerung hat und wie er es erwartet. Das heißt, wir müssen ja jedes Jahr unsere Rezepte, unsere Verfahren, unser bisschen anpassen, justieren, um diesen Geschmack rauszukriegen. Ein bisschen besser darf es natürlich sein, aber der Geschmack muss da sein, also wieder erkannt werden. Also muss ich natürlich die Analysen lesen können und ich muss das Ganze auch schmecken und riechen können. Also, dass ich dann das Bier verkoste, schauen, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr von dem, dann muss ich in dem Prozess dran. Jetzt muss ich im Sud was machen, jetzt muss ich mit der Hefe was machen, dass man einfach dann weiß, wo sitze ich an. Und da ist dann einfach die Sensorik extrem wichtig in diesem Bereich.
Weil du es gerade gesagt hast, Hefe wieder, das Hefezentrum oben vom Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität, ne? Aber natürlich ein Riesenvorteil, die größte Brauereihefebank, das Hefezentrum der Welt, 10 Meter weg zu haben, die auch unsere Haushefen konserviert haben und für uns, pflegen.
Ja, ab und zu schaue ich vorbei, ob's
noch passt,
gut geht.
Ob's nicht gut schlafen. Ja. Oder dann halt auch neue Technologien. Da verweise ich auch auf unsere allererste Episode in der ersten Staffel mit der Martina Gastel, mit der Dr. Gastel vom Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, Thema alkoholfreie Biere. Das haben wir ja schon 1994 und das auch als Universitätskooperation angefangen mit der Entalkoholisierungsanlage und so weiter. Also da gibt es ja wirklich viele Überschneidungen mit der Universität, jetzt nicht nur allein im was wir davon profitieren, sondern auch umgekehrt, wo wir der Uni helfen können, zum Beispiel mit dem Betrieb dieser Entalkoholisierungsanlage oder so.
Ja, genau, also es ist ein gegenseitiger Austausch. Die sind ja Wissenschaft und Lehre, die können ja nicht im großen Maßstab irgendwelche Biere produzieren, so wie es wir jetzt machen. Deshalb haben wir da viel Input, können uns dann bei der Auswahl unserer neuen Anlagen inspirieren lassen, beraten lassen, können das Ganze umsetzen, haben dann jetzt, wie zum Beispiel jetzt eine neue Entalkoholisierungsanlage, da sind die natürlich sehr interessiert, dass sie einmal rüberkommen und das in einem Großmaßstab anschauen, begleiten, beproben, wie auch immer. Also die Studenten sind ganz oft bei uns, machen ihre Praktika bei uns, vor allem im Apfelbereich, im Sudhaus, einfach mal in einer großen Brauerei,
das theoretisch Gelernte live
zu erleben. Das ist einfach das Schöne, dass wir hier diesen Austausch haben und die gute Zusammenarbeit.
Nein, ich meine, ich habe ja davon profitiert. Ich meine, ich habe ja meine Bachelorarbeit unten geschrieben in der Abfüllung. Also gibt ja wirklich viele Überschneidungspunkte. Nervt es manchmal ein bisschen? wieder was? Oh, da kommt wieder was oder da haben wir wieder ein Projekt mit dir oder so? Oder ist es eher mehr so, kehrt dazu, das ist halt bei uns so?
Nein, nerven tut es nicht. Es braucht manchmal Zeit. Manchmal mehr Zeit, manchmal sind es sehr wissenschaftliche Ansätze, die jetzt mir als Praktiker wenig helfen, aber ich weiß, der Uni bringt es was. Natürlich, wenn da 10 Studenten rumhupfen in der Abfüllung, macht es das Ganze nicht besser und effizienter. Aber wir wissen ja, was der Sinn dahinter ist, und wir bilden ja, helfen quasi mit, den Nachwuchs für uns ja auch, für die ganze Brauindustrie mit auszubilden. Also es macht ja Sinn, das Ganze zu machen. Es ist nicht so, dass das Einbahnstraße ist, dass ich mir nur die Vorteile rausziehe, sondern das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Also wie gesagt, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Es ist halt einfach unsere Pflicht hier.
Das auch. Und ich darf gerne noch kurz ein paar Schritte zurückgehen, weil wir ja gerade, wenn wir über die Kooperation mit der Uni sprechen, ja auch über das Thema Sensorik gesprochen haben. Es ist ja bei uns so, dass kein Sud abgefüllt wird, ohne dass das Braumeister-Team verkostet hat.
Das ist richtig, ja.
Genau. Jetzt ist es natürlich ja so, dass ein Laie, und da zähle ich jetzt mich mal mit dazu, diesen Braumeister-Job, bevor ich hier angefangen habe, natürlich als sehr, ja, wie soll ich denn sagen, ein bisschen hochstilisiert habe. Also das war schon so eine Thematik, dass ich mir dachte, das ist eigentlich schon geil, gell? Den ganzen Tag Bier probieren und dann auch dafür gezahlt werden. Gell? Ist es in der Praxis natürlich nicht ganz so, das wissen wir ja. Aber was sind so deine Highlights? Also du hast so einen vielfältigen Job. Was darfst du jetzt als die Highlights charakterisieren?
Ja, also den ganzen Tag Bier trinken und dafür zahlt werden, das ist ja der Job von meinem Außenminister, dem Tissi. Ich möchte ihm natürlich nicht wegnehmen, das ist ja klar. Aber na Schmarrn.
Gib mir nochmal einen Schluck Bier.
Na Schmarrn, also was halt wichtig ist, um auf die Sensorik zurückzukommen, okay. Durch das, dass wir trainiert sind, brauchen wir jetzt dann wieder Heube, um das zu testen, sondern da reichen, reicht da ein Schluck, reicht da. Also wir haben da so kleine Verkostungsbecherle, wie der Schnapsglasl, kann man sich das vorstellen. Da reicht ein winziger Schluck, dass ich weiß, es passt oder es passt nicht, oder es braucht nur einen Tag oder eine Woche oder wie auch immer. Aber es ist einfach extrem wichtig, und das ist auch der Vorteil hier auch mit unserem Verfahren. Wir können wirklich, ich möchte einfach sicher sein, dass das Bier passt, bevor es auf die lange Reise nach Amerika, Australien, sonst wohin geht. Jetzt stell dir vor, das ist 8 Wochen irgendwo auf dem Ozean, kommt dort noch und dann sagen die, boah, kannst du nicht saufen. Also das wollen wir einfach vermeiden. Wir wollen wirklich das Bier erst dann, wenn es fertig ist. Es kann einmal, ja, Bier ist ein Naturprodukt, das ist ein lebendes Produkt. Das ist nicht immer gleich. Das ist nicht, wenn man sagt, ja, wir haben 4 Wochen Lagerung, ja gut, Mama braucht halt fünf. Ja. Dann kriegt es aber auch die Zeit. Und das entscheiden wir halt einfach dann, wenn wir in der Früh rumgehen und dann die Biere freigeben für den entsprechenden Tag oder für den nächsten Tag, das fertig ist zur Abfüllung.
Ja. Also es ist nicht nur Bier trinken und dafür bezahlt werden, wie wir wissen, sondern es ist auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, was den Braumeister in Weihenstephan ein bisschen unterscheidet von anderen Braumeister-Jobs, ist, dass wir natürlich sehr stark exportorientiert sind, in so viele verschiedene Länder sind, und dass du als Braumeister aber auch, glaube ich, überdurchschnittlich viel mit Kunden zu tun hast. Also dass du ja sicher auch sehr viel Kundenkontakt hast, und dann hast du auch, sag ich mal, nicht nur deine Kunden jetzt dann zum Beispiel, wenn du jetzt mit Lieferanten oder so zu tun hast, sondern halt auch mit direkt unseren Brauereikunden im Kontakt bist, die mal ab besuchst, einmal draußen bist bei dir, in Südtirol, ja, oder einmal in Amerika gewesen. Das gibt dem Job bei uns, glaube ich, auch einen speziellen Touch. Und wir haben vor einiger Zeit, waren wir wieder ein paar Südtiroler bei uns da, da haben wir uns ja sehr intensiv um die gekümmert. Das war ja auch sehr nett, Gattovi, da hast du dann auch ein paar nette Geschichten erzählt, wie es so ist in Südtirol, wenn man dort ist. Da warst du ja schon mal des Öfteren und hast die Brauerei dort vertreten. Jetzt ist natürlich die Frage für mich und für unsere Leute da draußen, was macht denn ein Braumaster, der eigentlich eine Brauerei schmeißt beim Kunden draußen? Und vor allem, erzähl uns die Baywatch-Geschichte.
Auf die ist er ganz heiß, gell?
Auf die bin ich heiß.
Ja, na, wie du schon gesagt hast, Südtirol, ich war in Australien, in Amerika, in Norwegen, Schweden, also das ist natürlich super, also dass man diese Orts machen kann, das macht ja auch Spaß, dass man das machen kann. Es ist zwar jetzt nicht bezahlter Urlaub oder wie man das so will, sondern du machst das ja auch des Öfteren, also das ist ja dein Hauptjob, das ist schon auch, man muss schon was machen, vor allen Dingen, egal wo man ist, die Leute sagen, wow, jetzt ist er da und jetzt möchte ich alles wissen und alles fragen. Einerseits ist es total cool, weil die Leute wirklich sich freuen, dass du da bist. Die von dir was wissen mögen, du kannst ganz begeistert von deinem Bier erzählen. Das machst du natürlich umso lieber, umso mehr du merkst, dass die Leute wirklich was wissen wollen und auch begeistert sind. Also das ist echt extrem eine schöne Geschichte. Das ist zwar vielleicht mal anstrengend, wenn man da 14 Tage fort ist, aber es macht da extrem viel Spaß. Also das, da bin ich ehrlich, das ist, sonst darf ich es auch nicht machen. Und das Feedback, das du da kriegst, also das ist wirklich schon was Spezielles. Also vor allem, wenn du echt am anderen Ende der Welt dein Bier trinkst, erstens einmal möchte ich ja wissen, wie schmeckt es denn eigentlich da wirklich? Ist es so, wie ich es mir gedacht habe?
Also ich glaube, das ist vor allem für dich als Produktionsverantwortlicher eine extrem wichtige Info.
Ja, total wichtig, ja. Dass ich weiß, hey, passt es da schon noch? Es schmeckt es so wie in Freising. Und ich meine, ich war echt mehr als positiv überrascht, dass selbst irgendwo in Australien...
Sicher manchmal nervös, oder?
Ja, natürlich. Du gehst rein, denkst, wow, jetzt bin ich gespannt. Wow, haben sie das Fassl schon gescheit gelagert, dass das da nicht heißt? Ich habe gesehen, wie es von einer lokalen Brauerei in Australien sind die rumgefahren mit einem Pickup-LKW. Also wirklich ein LKW, wo die Plane hier unten war. Es war auch schon wie ein Pickup. Da waren hinten die Edelstahlfassel draufgestanden. Einfach so.
Zum draufgeknallt.
Und die Sonne in Australien, ja, die hat ein paar Grad mehr wie bei uns. Also das Klima, die haben das abgeladen mit Handschuhen, weil die Fassel so heiß waren, dass sie es nicht auch lang haben können. Da haben wir das gedacht. Okay, wenn die das hier mit dem lokalen Bier schon machen und unseres ist auch noch 8 Wochen auf dem Ozean rumgeschippert, da bin ich jetzt, war ich schon nervös, wie ich da das erste Bier vor mir hingestellt habe, gerückt habe. Aber das war echt top. Und unser Distributeur dort, der weiß auch, dass man es das so nicht macht, sondern dass man Bier schon kühl lagern und behandeln sollte. Und die haben das echt super im Griff mit der Distribution und das Bier kommt echt top da dort. Also ich war mehr als begeistert. Das hätte ich nie geglaubt, dass das mit der Qualität ist. Und das ist halt super. Da bist du dort und du freust dich, das Bier ist da, so wie du das dir selber vorstellst, wie es sein soll. Und dann gibt es noch einen Haufen Leute, die das auch noch richtig feiern.
Deutsch dann stehen halt Freundschaft,
und wie ist das und kann ich da was fragen und ja. Ich bin Homebrauer und erklär mir mal mit diesem, was darfst du da machen und einfach der Austausch oder auch das Feedback, wie die sagen, hey, pass auf, bei dem Bier, das was du jetzt da gemacht hast, also die Nuance, was meinst du, kann man das nicht so oder hast du über das schon mal nachgedacht, dass du da ein bisschen länderspezifisch was merkst, also ich weiß, okay, da sind eher das oder das, einfach, dass das bringt dann schon auch für eine Produktentwicklung, für ein neues Bier oder auch für deine tägliche Arbeit, kannst du da schon wertvolle Inputs mitnehmen, auf alle Fälle. Und ja, weil du gerade angesprochen hast, Freundschaft,
das meine
ich, das stimmt, also da gibt es dann, ich habe Leute getroffen, egal wo, du hast die Südtiroler angesprochen, mit denen bin ich heute noch im Kontakt. Oder in Amerika oder Australien gibt es Leute, mit denen schreiben wir heute ab und zu ja, noch.
Du und deine Bromance mit dem Scott von Sierra Nevada, gell?
Ja, mit Sierra Nevada sowieso. Das war natürlich ein richtig tolles Projekt, ein großes Projekt und er ist natürlich auch ein Brauer. Es ist ja nochmal eine andere Verbindung. Also das ist, was jetzt normal geworden ist, leider in der Corona-Zeit, dieses, ich trinke mal ein FaceTime-Bier. Das haben wir vorher schon gemacht und machen auch so immer wieder mal, ja gut, ich konnte nicht mal schnell nach Amerika oder eher zu mir, aber so in unregelmäßig, regelmäßig trinken wir einfach mal ein Transatlantikbier und tauschen uns aus. Also das ist schon so, dass du da Leid nicht, ja okay, tschüss, ich habe dir jetzt einen Regenschirm verkauft und bin wieder weg, sondern...
Du mit deinem Regenschirm glaubst das? Also heute, ich muss wirklich sagen, heute schürst es aber gewaltig. Also der Regenschirm, das Transatlantik-Bier, also mir haut es am Scheitern auch schon langsam. Ich muss echt sagen.
So, aber, apropos ja. Transatlantik, ja. Es war ja die Braupakt-Tour, oder? Mit Tobi.
Ja, die Braupakt-Tour, ja genau. Die war eine sehr lange Tour. Wir haben da gestartet also es war ja dieses Kollaborationsprojekt mit Sierra Nevada, wo wir zusammen ein hopfiges Weißbier gemacht haben, quasi hopfig Sierra Nevada, Weißbier, wir, Weinstefan, und haben das zusammen promoted. Sind dann quasi 14 Tage durch Amerika, New York, Chicago,
San Francisco.
Ja, LA. North Carolina war noch, das war eigentlich das Highlight dieses Trips, weil da war in der Sierra Nevada Brauerei und wir haben zusammen da dort noch ein Bier gemacht. Also Brauer-Highlight ist das natürlich auf alle Fälle. San Francisco und Los Angeles war dann der letzte Stopp nach 14 Tagen überall mit einem Kundenbesuchen, Kundenevent, großes Vorstellungsevent mit Braupakt, Markt anschauen, wie sind unsere Biere im Markt präsentiert. Also das war echt eine richtig tolle Tour. Aber nach 14 Tagen ist halt dann einfach, da sagst du dann okay. Da war dann das letzte Event in Los Angeles, war in Hollywood. Unsere Importeure dort haben gesagt, ja, LA Downtown, brauchen wir nichts, machen. Wir müssen nach Hollywood gehen, weil da spielt die Musik. Haben dann da quasi an dem Walk of Fame, haben wir da in so einem Hochhaus oben, Rooftop, Präsentation gehabt von dem Braupark. Also es war eigentlich das schon eine ziemlich coole Nummer. Und das war dann eben nach 14 Tagen so der Abschluss, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir durch, jetzt super war es. Ja, lass uns ein stilles Wasser trinken und ins Bett gehen. Nicht.
Ja, Pfiffgas.
Nein, wir sind natürlich dann vorgegangen, ist ja klar. Sind dann noch ins Bar gegangen, haben da ja das ein oder andere Bierchen getrunken. Die ganzen Leute, das war in L.A., war es besonders witzig. Da sind wir mit der OK, wir sind in Santa Monica und sind dann rum, haben den ersten schon aufgabelt. Einer von unseren großen Kunden, der hat da zwei große Restaurants, eins in Downtown, eins in Santa Monica. Verkauft extrem viel Bier von uns und ist auch sehr begeistert und hat Top-Bierpflege dort, also richtig cool. Wurstküche heißt der.
Ist das übrigens ja, er war schon mal dort, ja.
Genau, und mit dem, der ist, ja, ich gehe gleich mit, ich bin dabei. Zwar morgen ist doch erst der Event, ihr seid heute schon da, ja, ich gehe mit. Und in der zweiten Bar war es genauso. Und der nächste, was, ihr seid heute schon da, ich gehe mit. In der dritten Bar, der hat seine Tochter gerufen, du musst übernehmen, weil heute sind die beiden Stefan und Jungs da, ich bin jetzt raus, gell, weil, und weg. Und da haben wir, und die haben uns eigentlich die ganzen 3 Tage lang begleitet. Also das war eigentlich wirklich toll. Und am ersten Tag hat, keine Ahnung, redest du über Gott und die Welt und allgemein, wir sind da am Santa Monica Beach gesessen und dann hat gesagt, ja, hier, warst du schon mal surfen? Sag ich, ja, gut, amor, wo haben wir in Bayern ein Meer oder was ist los? Vielleicht Stand-Up-Paddeln oder so. Ja, ja, das müssen wir irgendwann mal machen. Und dann habe ich auch nichts mehr gehört. Also dann haben wir auch nicht mehr darüber gesprochen. Aber eben dann bei diesen 2, 3 Tage später, bei diesem Abschluss-Event, wo wir gesagt haben, so und jetzt passt, fertig, morgen fliegen wir warm. Da hat er irgendwann, ja, da war es auch schon 2 in der Früh. Ach übrigens, wir wollten ja noch surfen gehen, gell? Du hast ja morgen nichts vor, du fliegst ja bloß warm. Komm, lass uns, ich hole dich später ab. Sag ich, wie später? Ja, um 6 Uhr. Jetzt ist 2. Ja, ja, deswegen sage ich ja später und nicht morgen. Er dachte, ja, ja, ist okay. Er dachte, wir sind irgendwann heim. Er dachte, ja, ja, bis du es jetzt so denkst, passt schon. Dann hat der Typ einfach wirklich um 6 Uhr angerufen. Ja, ich stehe vor der Tür, das Auto ist gepackt. Er dachte, ja, das macht dann Spaß, gell? Schau jetzt am Fenster runter. Er hat schon gehupt, dass die ganze Straße aufgewacht ist. Weil wir haben da so ein Airbnb-Haus gehabt. Und dann, ja, aber er dachte, okay, passt. Runter ins Auto eingestiegen, dann haben wir gesagt, ja, wir haben gesagt, wir gehen es schaffen. Also ich musste das schon einmal sagen, wenn du da bist und ja, wir haben uns ja gut verstanden. Und dann gleich gescheit fahren wir nach Malibu raus. Dann sind wir da von Hollywood nach Malibu rausgefahren, da fährst du ja auch schon mal eine gute 3/4 Stunde. Und auf dem Weg hat er mir halt erklärt, ja, ja, heute haben wir nur die kleinen Wellen, so 3-4 Meter, deswegen surfen wir im Longboard. Und dann so, ja, ist okay, weiße Haie gibt es ja bei euch nicht, oder? Oder wie ist das da so? Ja, nein, du musst einfach nur sagen, das ist vielleicht ein kleiner Riffhai oder ein Rochen, weil dann passt es schon. Du darfst halt nicht scheißen. Ich dachte, ja, danke, du berückst mich gerade ungemein. Sind auf alle Fälle da rausgefahren, haben uns in diese Wetsuits reingeschmissen, sind ins Meer rauspaddelt und er hat gesagt, ja, okay, also cool war es, wenn man halt einfach mal eine Welle war schon cool. Und dann waren wir eigentlich schon ziemlich weit draußen, weil die Wellen da ein bisschen her waren und er hat gesagt, da ist einfacher. Ich dachte, ja, ja, für einen Anfänger ist das mit Sicherheit einfacher. So, einfacher, so können wir schon machen. Aber witzigerweise, genau die erste Welle. Er hat gesagt, so, jetzt paddeln und jump. Und ich bin auf das Board und habe sie einfach wirklich die erste Welle gleich erwischt. Also wirklich das Anfängerglück. Und bin die komplette Welle bis zum Strand rausgeritten. Und er hat es eigentlich noch mehr gefeiert wie ich. Und er hat gesagt, okay, passt, wir haben es geschafft. Das war eigentlich das Ziel des Tages. Mit anderen bin ich schon 5 Stunden schon mal mit meinen Kindern oder was, wie es angefangen hat zum Lernen, bin ich schon 5 Stunden mehr drin gesessen, bis wir mal eine Welle erwischt haben. Eigentlich haben wir das Ziel erreicht. Also eigentlich jetzt können wir nur noch Spaß haben. Jetzt können wir nur noch ein bisschen surfen. Also das war extrem cool. Und ich meine, das sind halt einfach richtig tolle Erlebnisse, wo du so nicht machen kannst. Und wo du einfach sagst, hey, passt. Also auch mit dem, Tyler, wir schreiben uns heute noch ab und zu. Schreibt er mir, schickt mir irgendein Foto oder mir texten ein bisschen.
Also apropos das ist Foto, da haben wir ja das Foto von dir gesehen, cool. Wie du da an so einem Baywatch Boston, wie du da so an so einem Turm stehst, in deinem Wetsuit mit deinem Board und aufs Meer ausschaust, ja, im Malibu.
Den habe ich natürlich
da schon gedacht, müssen. Ne? Ja, da haben wir schon gedacht, so, boah, ja, das ist...
Ich habe gesagt, wenn ich schon mal da bin, ja, genau am Mützheim Heisel, da muss ich auch mal deppert ausschauen. Weil, und ein Foto davor, weil das ist halt einfach...
Ja. Der Braumeister, der die Welle ritt.
Ja, genau.
Ein Drama in 4 Akten jetzt auf RTL. Ja. Nein, aber... Also... Es ist unglaublich, ich meine, Tissi, du hast auch Geschichten, die du erzählen uns vor die Dienstreisen.
Was ja, aber sowas cool ist echt nicht. Also das ist schon ziemlich
was nicht ist, kann noch werden.
Ja, ja.
Aber eine letzte Frage haben wir noch an dich. Was darfst du dir wünschen, was dir wichtig ist, was die Hörer auf jeden Fall über unser Bier, über deine Arbeit, über unsere Arbeit wissen sollen. Was war nur die Botschaft, die du nur loswerden möchtest?
Also wenn wir schon gesagt haben, wir sind keine Fabrik, wir sind eine Brauerei. Wir sind da mit Herzblut, mit Leidenschaft dabei. Wir versuchen jeden Tag das beste Bier zu machen. Wir probieren jeden Tank. Wir wollen einfach, dass das Bier richtig gut ist, bevor es rausgeht. Und wir hoffen, dass das bei den Leuten auch genauso ankommt und dass die das genauso schmecken oder fühlen, wie wir uns das gedacht haben. Und dass die dann einfach sagen, okay, das ist ein ehrliches, richtiges Bier. Darum geht es eigentlich.
Ich glaube, schöneres Schlusswort kann man nicht finden, oder?
Ja, und hat nichts mit Regenschirmen zu tun. Oder Sonnenschirmen.
Das ist gut, dass wir die Regenschirme nicht mehr erwähnt
oder
haben.
Sonnenschirme. Ja, ja.
Bin ich aber auch froh drum. Das Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben gehört, du bist unfassbar viel beschäftigt und so mehr schätzen wir es, dass du dir die Stunde genommen hast für uns.
Ja,
vielen, vielen Dank.
Danke euch, ja.
Und für euch zu Hause, wenn ihr mehr über die Brauerei Wein Stefan wissen wollt, könnt ihr gerne auf unsere Social-Kanäle, Instagram und Facebook, Bayerische Staatsbrauerei Wein Stefan, könnt ihr uns folgen. Könnt ihr auf unserer Website schauen, weinstefan.de, wo wir eine Produktsuche haben, wenn ihr dann durchgerückt habt, etc. Und natürlich ist das Schönste immer eine Brauereiführung zu machen. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei, bucht eine Brauereiführung, habt ein bisschen Spaß bei uns, lasst euch ein Braustübel was gut schmecken und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Für euch habe ich die Ehre.
Für euch, Servus.
Servus.